Apples Worldwide Developer Conference, kurz WWDC, ist immer ein besonderes Ereignis im Jahr. Die Konferenz adressiert ja, wie der Name bereits andeutet, speziell Entwickler. Allerdings interessieren sich auch viele Apple-Nutzer brennend, was sich in Zukunft auf ihren Geräten so tut. Dieses Jahr waren deren Erwartungen eher bedeckt, unter anderem nachdem klar war, dass Apple wohl wenig Neuigkeiten beim Trendthema künstliche Intelligenz zu bieten hat. Aber es dreht sich ja Gott sei Dank nicht alles um KI, sondern es gibt auch weitere Neuigkeiten von Apple, speziell für den Einsatz im Enterprise. Diesen wollen wir in der heutigen Podcast-Folge auf die Spur gehen.
Herzlich willkommen bei Tech Talk, Voice of Digital. So heißt der Podcast von Computerwoche, CIO Magazin und CSO Online. Heute geht's um
WWDC. Eins dürfte klar sein, ein neues Design der Benutzeroberfläche namens Liquid Glass für alle Apple-Devices und eine geänderte Bezifferung der Releases reicht kaum aus, um mehr als 1000 Entwickler zur WWDC nach Cupertino zu locken und 5 Tage zu unterhalten. Vielmehr erwarteten die Community mehr als 100 Sessions und Workshops zu verschiedenen Themen rund um das Apple-Universum. In dieser Podcast-Folge interessiert uns natürlich besonders, was speziell für die Nutzung Unternehmen an Spannenden vorgestellt wurde. Gast dazu ist Marc Zimmermann, Leiter des Center of Excellence für mobile Anwendungsentwicklung bei der INBW und ausgewiesener Apple-Experte.
Hallo, schön heute zu diesem schönen, spannenden Thema da zu sein.
Nach den zuvor durchgesichten Informationen war die Erwartungshaltung zur WWDC ja nicht so hoch, also zumindest aus End-User-Sicht. Wie schaut es denn aus der Business-IT-Perspektive aus?
Es war ja schon irgendwie ganz witzig, als die Keynote gezeigt wurde, also ich sag mal diese Eröffnungspräsentation, hat man ja einen sehr starken Endkundenfokus gehabt, neues Design, Funktionalitäten jetzt, du hattest vorhin künstliche Intelligenz und so erwähnt im Intro. Das Thema Firma und Enterprise-Kontext war auf der WWDC, das ist eigentlich üblich, nicht so wirklich im Vordergrund, bis auf eine kleine Ausnahme, und dann können wir auch gerne mal in die ganzen Details abtauchen. Die kleine Ausnahme war die Vision Pro. Weil während Apple ja sonst immer von so vielen Millionen Kunden spricht und Tausenden von irgendwie Entwicklern und keine Ahnung was, haben sie bei der Vision Pro davon gesprochen, dass sie die hunderte Firmen, die die so benutzen, dass die deren Wünsche schon sehr ernst nehmen. Und ich fand das sehr lustig, weil, ja klar, wir wissen jetzt alle, dass die Apple Vision Pro jetzt nicht in millionenfachen Stückzahlen im Firmeneinsatz sind. Aber ich fand das sehr lustig, dass sie auf der Keynote dann so sich dazu herabgelassen haben, sinngemäß, und gesagt haben, Leute, passt mal Obacht, wir haben ja auch ein paar ganz coole Cases, weil wir haben auf die paar hundert Firmen, die die Vision Pro einsetzen, gehört. Aber lass uns doch mal gucken, was Apple so herausgebracht hat. Ich würde mal mit dem Apple Business Manager anfangen, wenn das für dich in Ordnung ist. Der Apple Business Manager ist ja die Möglichkeit, dass Unternehmen in der Lage sind, Geräte automatisch aufzunehmen, einer Verwaltungslösung zuzuordnen, sich verwaltete Apple-Accounts anzulegen. Und da hat Apple auch eine ganze Menge Sachen geändert, die in der Keynote keinen Platz hatten, die aber dann im Nachgang ein bisschen, ich sag jetzt mal, auch durchgesickert sind. Künftig können Unternehmen beispielsweise den Umgang zwischen diesen verwalteten Apple-IDs, also Apple-IDs, die Firmen gehören, dass wenn ein Mitarbeiter zum Beispiel mal das Kennwort verliert, die Firma das Kennwort neu vergeben kann. Ne? Wenn du sonst dein Kennwort verlierst, kann dir die Firma ja sonst nicht helfen, sonst müsstest du ja immer beim Support von Apple anrufen. Diese verwalteten Apple-IDs gibt es ja schon länger. Aber mittlerweile bist du in der Lage, nicht nur zu sagen, dass verwaltete Apple-IDs nur auf dienstlichen Geräten verwendet werden können. Du kannst auch sagen, dass dienstliche Geräte nur dann verwendet werden dürfen, wenn sie mit einer verwalteten Apple-ID benutzt werden. Also während das eine sicherstellt, dass du verwaltete Apple-IDs nicht irgendwie auf privaten Geräten nutzt, stellt das andere sicher, dass du auf deinen dienstlichen Geräten wirklich nur verwaltete Apple-IDs einsetzt und eben nicht, wie es in früheren Versionen dann quasi möglich war und aktuell noch ist, bis das alles flächendeckend ausgerollt ist, auch private Apple-IDs auf dienstlichen Geräten verwenden könntest. Ja, also bisher konntest du ja Geräte immer irgendwie verkonfigurieren, dass du sagst, okay, die brauchen ein VPN, die brauchen dies, die brauchen das, die brauchen jenes, aber du konntest nie verhindern, dass die Geräte private Apple-IDs nutzen, private Apple-Accounts nutzen. Jetzt kannst du das tun. Das ist schon mal ganz nett. Ein zweiter Punkt, den sie bei den verwalteten Apple-Accounts geändert haben, ist der Umgang damit, naja, wenn du einen verwalteten Apple-Account anlegst, ich weiß jetzt nicht, wie eure Domänen sind. Ich kann jetzt mal bei uns von der NBW sprechen. Bei der NBW haben unsere E-Mail-Adressen immer die Endung @nbw.com. Und wenn du jetzt verwaltete Apple-IDs anlegst, dann sind die für diese Domäne nbw.com oder für die anderen Domänen unserer Gesellschaften. Das Thema ist, dass die verwalteten Apple-Accounts immer auf diese Firmendomänen laufen. Und früher war es so, du konntest dir auch privat Apple-IDs anlegen, ganz normal, wenn du dein iPhone einrichtest, dein Mac einrichtest. Und dort konntest du auch die Domäne der Firma verwenden, hattest dann aber eine private Adresse. Für Administratoren war das immer eine Herausforderung, weil diese privaten Adressen waren dann quasi im Namensraum vergeben. Man konnte sich bei Migrationen immer anzeigen lassen, du pass mal Obacht, es gibt, keine Ahnung, 22 E-Mail-Adressen, 22 Apple-Accounts, die auf die Domäne der Firma lauten. Aber wer ist denn das? Das hat man die ganze Zeit nicht gesehen. Man konnte zwar zwischenzeitlich solche Sachen einstellen wie: Man erlaubt es nicht, dass sich Privatmenschen sowas anlegen können. Dann hat Apple das unterbunden, hat aber für die historisch angelegten Apple-Accounts keine Auswirkungen gehabt. Und jetzt haben sie angekündigt für dieses Jahr, dass man nicht mehr nur diese Zahl sieht, diese ominösen 22. Weiß ja nicht, wer das ist, ne? Pförtner, Vorstand, Kantine, Buchhaltung, weiß man ja alles nicht. Mittlerweile ist es, wie gesagt, dann so, dass sie gesagt haben für dieses Jahr, dass man sich eine Liste von E-Mail-Adressen herunterlassen kann, damit man diese Personen erreichen kann und sagen kann, Leute, passt mal Obacht, eure Apple-IDs, die sollten wir mal freigeben, umziehen, löschen, keine Ahnung was, nicht machen. Du weißt halt nicht mehr nur noch eine Zahl, sondern du weißt quasi, wer das ist. Und das trifft halt für alle Apple-Accounts zu, die mal für Apple-Dienste wie Developer-Portal, Apple Care for Enterprise-Portal, Push-Notifications, da gibt es ja die verschiedensten Portale, mal genutzt wurden. Also das ist tatsächlich für den Umgang mit verwalteten Apple-Accounts, würde ich mal sagen, ziemlich spannend.
Das gilt dann auch für MDMs oder ist das eine reine Apple-Geschichte?
Das ist eine reine Apple-Geschichte. Die MDMs haben an der Stelle noch relativ wenig zu tun, weil ich sag mal, das eine, was ich eben sagte, ne, die
Nutzung, das ist die Einrichtung.
Genau, das hängt am Apple Business Manager, da hat das MDM wenig beizutragen. Und auch das Thema verwaltete Apple-Accounts, das ist eigentlich mehr aus dem Thema gemünzt. Stell dir vor, ich als Mark hätte mir eine E-Mail-Adresse bei Apple angelegt, ma.zimmermann@nbw.com. Privat angelegt. Vor vielen, vielen Jahren. Hatte ich übrigens tatsächlich mal. Und jetzt fängst du an als Firma und willst einen verwalteten Apple-Account eintragen. Und dann sagst du, ja gut, der Zimmermann, ne, der hat ma.zimmermann@nbw.com als Firmenmail-Adresse. Der soll jetzt auch so einen Apple-Account haben. Dann bist du halt vor Probleme gerannt. Und jetzt kannst du es, wie gesagt, unterbinden, beziehungsweise du kannst ja auch anzeigen, wer solche Späßchen in der Vergangenheit mal gemacht hat. Das MDM kommt da noch nicht, aber beim MDM gibt es nachher auch noch was Neues. Ich würde aber ganz gern noch einen anderen Punkt bringen, den finde ich ja noch viel, viel cooler, nämlich, dass du jetzt auch APIs bekommst für den Apple Business Manager. Also der Apple Business Manager ist ja eigentlich ein Webinterface. Ja, also Browser auf, businessapple.com in die Adressleiste, fertig. Mittlerweile kann man sich da APIs registrieren. Dazu muss man sich dann halt als Administrator einmal anmelden im System und kriegt dann unter den Einstellungen des Apple Business Managers die Möglichkeit, das funktioniert auch jetzt schon, sich API-Keys zu generieren. Und wenn man diese API-Keys hat, kann man, die Dokumentation von Apple ist da jetzt schon sehr ausführlich gepflegt, mit der API reden und sagen, gib mir doch einfach mal alle MDM-Server, die du hast, gib mir mal alle Geräte, die du hast, gib mir mal Informationen zu einzelnen Geräten, gib mir die Liste aller Geräte. Du kannst also mit ganz vielen Funktionen vom Apple Business Manager interagieren, einfach durch diesen API-Aufruf. Ja, und das heißt halt, in Zukunft kann das vielleicht von einem MDM-System angesteuert werden, kann das vielleicht von einem Asset-System angesteuert werden, muss man halt jetzt nicht mehr von Hand händisch machen, sondern kriegt man automatisch zur Verfügung gestellt.
Ja, das ist spannend. Ist das auch was für KI-Agenten oder ist das wieder zu weit gegriffen?
Na, ich habe tatsächlich mir schon überlegt gehabt, dass ich mir mal die nächsten Tage die API anschaue und überlege, ob ich die zum Beispiel, Stichwort hier ist ja sowas wie MCP, ja, dass man zum Beispiel sagt, ich binde mir die API an ein LLM-Modell an, wie weit das funktioniert. Und dann bin ich auch mal gespannt. Das müsste eigentlich ganz gut klappen. Ich habe es noch nicht ausprobiert, von der Seite nur ein müsste.
Aber spannend, ja.
Bevor wir zum MDM kommen, vielleicht noch ein Punkt, der mit dem MDM zu tun hat, aber eigentlich im Apple Business Manager anfängt. Da wird bestimmt dem einen oder anderen Administrator jetzt quasi gerade ja die Freude ins Gesicht springen. Man kriegt nämlich jetzt einen Migrationssupport, wenn man das MDM-System wechselt. Das war früher richtig Pain. Ja, also du musst dir das so vorstellen, wenn du früher ein MDM-System gewechselt hast, war das damit verbunden, dass der Anwender sein Gerät löschen musste, quasi komplett zurücksetzen, damit es einmal komplett neu wieder, okay, ich melde mich am Business Manager, am MDM an, ich lade mir die ganze Software wieder runter und keine Ahnung was nicht alles. Das war aufwendig, das war fehleranfällig, das war, wie erkläre ich das den Leuten, ne? Ich meine, Mitarbeiter bis Vorstand, wie erkläre ich den Leuten jetzt, dass sie bitte ihre Geräte löschen sollen? Dann gab es auch immer wieder mal das Thema, je nachdem, wie das Gerät enrolled wurde, dass dann Backups anders funktioniert haben. Und jetzt ist Apple hingegangen und hat gesagt, so eine Migration unterstützen sie dahingehend, dass du jetzt im Business Manager sagen kannst, du pass mal Obacht, ich weise das Gerät einem neuen MDM-System zu. Der Anwender bekommt dann den Hinweis, du pass mal Obacht, du hast jetzt, vereinfacht ausgedrückt, ne, bis zum, was weiß ich, 1.8.2025 Zeit, einen Migrationsprozess zu starten. Wenn er das nicht macht, wird er halt irgendwann quasi gezwungen, ne? Dafür ist das Wort Stichtag halt ein Stichtag. Und aber die Migration läuft so ab, dass die Daten auf einem iPhone oder iPad erhalten bleiben und die Apps erhalten bleiben, wenn die MDM-Systeme entsprechend vorbereitet sind. Soll heißen, du hast vorher, was weiß ich, Microsoft Word gehabt und Excel und PowerPoint und Teams und das nächste MDM-System sagt auch, du hast Word, Excel, PowerPoint und Teams. Und wenn das alles quasi identisch konfiguriert ist zwischen den MDM-Systemen, dann ist das für dich nur quasi ein Klick und kurzes Warten. Und dein Gerät ist dann genauso wie vorher, nur dass es halt auf ein neues MDM-System im Hintergrund umgezogen wurde. Und das ist halt noch was ganz anderes, als wenn du, ich sage jetzt mal überspitzt ausgedrückt, alleingelassen wirst. Du sollst dein Gerät zurücksetzen, dich nur anmelden, verstehst eh nicht, warum du das machen sollst. Und das haben sie jetzt mit diesem Migrationsassistenten auch, würde ich sagen, zumindest mal gut angekündigt. Ich migriere jetzt auch nicht jeden Tag mein MDM-System. Von der Seite muss ich das mal zeigen, wie sich das dann in der Praxis bewährt.
Naja, das ist auch spannend, weil das bei Android, da sehen wir da Vergleich, glaube ich, da gibt es das ja noch nicht oder sowas. Also da ist wirklich Apple schon ein Stück voraus, muss man sagen.
Ja, lass mal überlegen, was haben wir denn noch? Der Apple Business Manager hat tatsächlich doch noch mehr, wenn ich so drüber nachdenke. Der hat auch jetzt die Möglichkeit, dass ich mich für die Geräte, die mir als Firma gehören, also firmeneigene Geräte heißt es bei Apple, die im Apple Business Manager vorhanden sind, kannst du die jetzt nicht nur wie bisher sowas wie Gerätetyp, Seriennummer, Bestellinformationen, E-Mail-Nummer, wenn es ein Handy zum Beispiel ist, anschauen. Du sollst dir auch später im Jahr sowas wie die physischen MAC-Adressen, WLAN- und Bluetooth-Adressen oder auch Apple Care-Abdeckungsstatis anschauen können. Von der Seite ist dieser Informationsgehalt des Reportings, zumindest mal im Ausblick, verbessert worden. Und wieder was mit Zusammenspiel mit Apple, mit MDM-Systemen ist, wir müssen uns nochmal ganz kurz überlegen, was gibt es denn für Enrollment-Arten bei Apple? Du kannst ja bei Apple hingehen, wenn man jetzt ein iPhone vor sich liegen hat, kann man mal in Einstellungen allgemein, da gibt es Geräte und VPN und da kann man sich quasi bei einem Enterprise oder bei einer Bildungseinrichtung registrieren mit seinem Gerät an einem MDM-System, indem ich dort meine verwaltete Apple-ID eingebe. Da steht ja, wie ich vorhin gesagt habe, meine Domäne hinten dran. In unserem Fall wäre das @nbw.com. Und dann würde der mit so einem Domain Discovery Prozess arbeiten und würde gucken, ob er unter nbw.com/, ich glaube, das heißt .well-known/, und dann gibt es eine Datei, die heißt com Apple Remote Management, ob er die dort findet. Und wenn der die findet, steht da drin, was ist eigentlich mein MDM-System? Der Anwender gibt also nur seine Mailadresse ein und das System ermittelt im Hintergrund mit Hilfe dieser Informationen, wo ist mein MDM-System, wo muss ich mich hinwenden. Und es war bei dem einen oder anderen Unternehmen augenscheinlich eine Herausforderung, so etwas flapsig formuliert, die Kollegen, Kolleginnen, die die Webseiten pflegen, sind vielleicht nicht die Kollegen und Kolleginnen, die die MDM-Systeme pflegen. Und von der Seite kannst du jetzt oder wirst du jetzt, so muss man es ja ausdrücken, die Möglichkeit bekommen zu sagen, dass diese Datei, von der ich eben sprach, dass die eben nicht bei meiner Domäne liegt, sondern dass die woanders liegt und dass du das im Apple Business Manager pflegen können sollst, damit, wenn du jemanden hast, der mit seiner Mailadresse sich registrieren darf in seinem, mit seinem Gerät, dass der quasi nicht in der Originaldomäne nach dieser Datei sucht, sondern da, wo du es hinterlegt hast. Also von der Seite, die haben da schon, glaube ich, ordentlich auf das gehört, was die Administratoren vielleicht, sagen wir mal, für Nöte, Sorgen und Nöte haben. Genau. Ja, können wir zum MDM-System übergehen, oder?
Auf jeden Fall, das ist immer das ganz spannendes Thema, was Sie sagen.
Ja, also ich würde auch sagen, ne, weil MDM-Systeme, das ist ja meistens das, was erstens mal nach dem Apple Business Manager kommt und zweitens, wo die meisten Geräte natürlich schon drin sind. Ne? Die wenigsten, die uns hier wahrscheinlich zuhören, stehen jetzt frisch vor einem MDM-Wechsel mit Umzugsmigrationsprozessen oder da drin, dass sie jetzt initial sich einen Apple Business Manager einrichten. Wenn man MDM-seitig guckt, ist zumindest bis heute, Apple hat ja auch dieses GitHub-Projekt, wo die ganzen MDM-Kommandos auch öffentlich gelistet sind, ist es relativ, ich sag mal, überschaubar von der Menge der Neuigkeiten, die es gibt. Das eine, was sie eingeführt haben, ist, dass sie das Thema URL-Filterung nochmal aufgegriffen haben. Früher war es ja so, also vor iOS, ist geil, ne? 26. Also die Versionsnummer, da brauche ich ein paar Jahre, bis ich mich daran gewöhnt habe. Auch wenn es sicherlich jetzt praktischer ist, dass alles einfach die gleiche Versionsnummer bekommen hat, hat man jetzt nicht mehr nur die Möglichkeit zu sagen, ich sperre eine Domäne nach dem Motto www.dieverbotenedomäne.de geht nicht mehr, sondern ich bekomme jetzt eine viel granularere Möglichkeit, Domänen, Unterseiten, nur bestimmte Unterseiten zu sperren. Und Apple geht dazu hin und sagt, naja, man kann quasi diese Domänenfilterung, diese URL-Filterung als sogenannte App-Extension auf die Geräte installieren. Das heißt, du installierst eine App, die kannst du auch per MDM-System installieren und die Nutzung dann einfordern über das MDM-System. Und diese App, die liefert dann Regeln aus, damit das Gerät quasi weiß, welche URLs sind quasi gesperrt und welche nicht. Und damit das Ganze auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, nicht immer mit dem App-Rollout verbunden ist, kann diese App mit ihrer App-Extension auch bei Datenbanken anfragen, so nach dem Motto, ist die URL zu sperren oder nicht. Und das ist echt gut, cool gemacht, weil die App kriegt nicht mit, wohin der Anwender will. Die App kann nur Regeln ausliefern. Und jetzt wirst du sagen, wie funktioniert das jetzt schon wieder, dass Apple nur Regeln, dass das Ding nur Regeln ausliefert? Das kennen wir schon vom Content-Blocker. Da werden nämlich auch Regeln ans Betriebssystem ausgeliefert und der Safari blockiert dann die Anzeigen. Aber wenn der jetzt mit seinen eigenen Datenbanken telefoniert, wie funktioniert denn das? Da hat Apple auch verschiedenste Vorgaben und Vormaßnahmen getroffen, indem sie definieren und beschreiben, wie auch die Kommunikation dieser App mit den Datenbanken erfolgt, sodass weder die Datenbank weiß, wohin will denn der Mark surfen, die App nicht weiß, wohin will denn der Mark surfen, aber trotzdem der Mark nicht auf die Unterseite www.schmuddel.com/nur-für-dich/irgendwas, dass er da nicht hinkommt. Ja, also das ist etwas, das muss man sich auch mal anschauen, wenn dann die ersten Lösungen am Markt sind, wie cool und performant das funktioniert.
Ist das rein Safari oder ist das browserunabhängig?
Das ist eine sehr schöne Fangfrage. Ich nutze sie gleich, um mich wieder einladen zu lassen. Das ganz ehrlicherweise kann ich das aus den Unterlagen dahingehend nicht rauslesen. Ich könnte nur die Vermutung äußern, so wie bei den bisherigen anderen Filterlösungen, die Apple an der Stelle implementiert, dass das für WebKit funktioniert. Ergo, da WebKit ja Stand heute immer noch die Browser-Engine ist auf dem Gerät, wird sich ja zeigen, wie sich das jetzt alles so demnächst Europa, wieder mit Browser-Engine in Europa dann halten wird, wie sich es da verhält. Aber von der Seite würde ich jetzt erstmal die Annahme treffen, dass alles, was WebKit nutzt, in dem Fall halt alle Browser, wie sie Stand heute auf iOS unterwegs sind, dass das dann dort greift. Ja, aber du hast eine schöne Frage gestellt, ne? Weil für Safari haben sie auch was rausgebracht. Man kann nämlich jetzt den Safari konfigurieren. Als ich das gehört habe, dachte ich mir so, konnte man das denn vorher nicht? Also du kannst jetzt Lesezeichen verwalten und du kannst sagen, dass wenn einer die Startseite öffnet, dass er dann, was weiß ich, sein Intranet sieht. Du kannst aber auch Funktionen in Safari erlauben, beziehungsweise dem Anwender erlauben, dass er sie nutzt. Also darf der Anwender seinen Verlauf löschen? Darf der Anwender privates Surfen einschalten? Darf der Anwender auf den Knopf Inhalte zusammenfassen, in der Reader-Ansicht klicken, wo wieder so ein bisschen KI genutzt wird oder nicht? Ja, solche Sachen kannst du konfigurieren. Aber das ist, wie der Name schon sagt, definitiv nur im Safari so.
Okay, das ist aber wahrscheinlich ein ziemlich wichtiges Feature-Request von Banken und andere Institutionen, wo Compliance wichtig ist.
Das könnte ich mir auch vorstellen. Erstens mal, ne, was erlaube ich den Kollegen und Kolleginnen dann eventuell auf dem Gerät zu löschen oder nicht? Oder auch diesen Privat-Surf-Modus, ne, weil da werden ja auch diverse Dinge ausgeschaltet, was Caching und Cookies und hast du nicht gesehen, alles betrifft. Aber auch das Thema firmeneigene Startseite. Ich habe bei mir erstmal geguckt, warum das bei mir so ist. Ja, ich habe es bei mir halt eingestellt. Ja, Nachtigall, ich höre dir trapsen. Von der Seite schön, würde ich mal sagen, schön, dass sie es eingeführt haben. Was wahrscheinlich die meisten ein bisschen noch mehr interessieren dürfte, sind, finde ich, zwei Funktionen, die wirklich sehr unter der Haube sich reingeschlichen haben. So wird Apple wohl erlauben, dass zum Beispiel, du kennst das, du hast, wenn du Mac hast, dann hast du, egal ob du einen verwalteten Apple-Account hast oder einen privaten Apple-Account hast, hast du das Thema iCloud Sync. Mhm. Das heißt, Schreibtisch und Ordner Dokumente synchronisiert die Daten automatisch mit der iCloud. Und da kannst du dann jetzt einen eigenen File-Provider definieren, sodass eben nicht iCloud genutzt wird in der Firma für zum Beispiel den Sync der Schreibtischunterlagen, sondern OneDrive. Ja, das dürfte einige Firmen interessieren, dass man das jetzt einstellen kann. Und was auch viele Firmen interessieren, nicht nur sollte, von der Funktionalität so interessieren muss, weil es hier auch eine Abkündigung von Funktionen gibt, ist der Umgang mit Software-Updates. Apple hat ja vor einigen Jahren mal das sogenannte deklarative Device-Management angekündigt, bei dem man vereinfacht ausgedrückt dem Gerät sagt, in welchen Zustand es sich versetzen soll. Es soll bitteschön dafür selbst sorgen, dass es in diesen Zustand kommt und muss nicht ständig mit lauter Einzelkonfigurationsanfragen vom MDM belästigt werden, sondern kümmert sich eigenständig und meldet sich auch eigenständig, wenn Dinge passieren am MDM. An der Stelle hat Apple auch das ganze Thema der Softwareaktualisierung für das Betriebssystem und für App Store Apps integriert. Also ich kann jetzt nicht, ich kann auch bei App Store Apps jetzt sagen, ich locke eine bestimmte App-Version von Word ein. So, dass wenn neue Word-Version kommt, dass das nicht installiert wird. Ich kann aber auch sagen, dass das installiert wird. Das kann ich auch fürs Betriebssystem machen. Da bietet Apple ziemlich viel auch, ich sage jetzt mal, Monitoring, dass man sagt, okay, wie viele meine Geräte haben das jetzt, wie viele meine Geräte sind in welchem Zustand. Aber da wird man sich sagen, ja gut, das kriege ich ja vielleicht mit diesen ganzen alten bisherigen Payloads von klassischem MDM-Kommandos auch hin. Das hat Apple für die kommenden, irgendwann in den kommenden Jahren abgekündigt. Das heißt, die behalten sich jetzt quasi vor, dass sie jetzt immer mehr Systeme davon überzeugen wollen. Ich wollte jetzt gerade sagen zwingen, aber das hört sich so martialisch an. Nein, davon überzeugen wollen, die Vorteile des deklarativen Device-Managements zu nutzen. Was allerdings auch bedeutet, dass vor allen Dingen auch so On-Premise-Installationen von MDM-Systemen, dass die sich jetzt auch mal demnächst vielleicht mal Gedanken machen müssten, ob die das als Update für sich gebracht kriegen oder ob die dann vielleicht auch in die Cloud müssten. Und da könnte man sich jetzt auch ein bisschen die Herleitung holen, warum vielleicht die Migration jetzt vereinfacht wurde. Ja, vielleicht könnte das hier ein Punkt sein, dass jetzt der ein oder andere MDM-Administrator sagt, na, deklaratives Device-Management brauche ich nicht, konnte mein MDM-System eh nicht. Jetzt muss er sich dann so langsam mal drauf vorbereiten, weil, wie gesagt, jetzt fängt Apple langsam an und sagt, wie wäre es denn mal, wenn du das mit dem Thema Software-Updates gut machen willst, wäre eine Migration zu einem passenden MDM-System ziemlich gut.
Kann man da mit den Updates zum Beispiel, kann man auch ein Datum festlegen? Also sprich, man kennt es ja mit irgendwelchen Bugs, die in am Anfang drin sind, die erst geflickt werden müssen, dass man sagt, erst eine Woche nach Erscheinen des Releases, dass das Update freigegeben wird, oder Ist das eine Regel, die
also
nicht?
Natürlich ist das eine Frage auch, wie das die MDM-Systeme herstellen. Ne? Also nach dem Motto, welche Funktionalität bieten Sie dem Anwender? Also Anwender in dem Fall wäre es der Administrator. Aber du kannst jetzt schon sagen, so nach dem Motto, was ist erlaubt, was ist verboten und bis wann? Oder wie lange, lange ist es verboten? Bis wann ist es durchzuführen? Bis wann ist es vorzubereiten? Ja, was ist automatisch und was überlasse ich vielleicht dem Nutzer? Ja, also du kannst halt sagen, keine Ahnung, App-Updates überlasse ich dem Nutzer, so wie er möchte. Oder ich sage ihm, du musst jetzt, keine Ahnung, wenn eine neue Version kommt, muss die immer installiert werden. Und dann macht das System das. Oder du sagst, nein, es darf nicht installiert werden. Dann fixierst du halt die Version, die du jetzt hast, bei den Geräten so lange, bis du dir halt mal irgendwann entweder überlegt hast, dass die Kompatibilität sichergestellt ist, dass du dir keine Bugs einheimst. Ne? Nicht jede neue Version heißt ja automatisch, dass sie auch mit deiner Software, mit deinen Backends, mit deinen Workflows läuft. Da hast du jetzt viel mehr Steuerungsmöglichkeiten und auch viel mehr Durchgriff, weil das Update musst du jetzt zum Stichtag dann auch zugelassen haben. Das geht zum Beispiel so weit, was weiß ich, du sagst jetzt am 3.8.2025 muss ein Betriebssystem-Update erfolgen. Jetzt bist du am 3.8.25 wie ich irgendwo im Urlaub, tiefste Pampa. Dann fordert das Gerät dich auf, dass du bitteschön dich jetzt mit dem Internet verbindest und erst wenn das Update dann durchgezogen ist, dann kannst du auch wieder weiterarbeiten. Wenn du es dem Anwender, wie gesagt, zur Durchführung zur Verfügung stellst. Du kannst auch sagen, wie häufig der Anwender vorher informiert werden soll, dass das dann der Fall ist. Ne? Und da kannst du dir natürlich auch ausrechnen, das muss mehr als eine Woche sein, weil wenn du jetzt sagst, iOS, keine Ahnung, 26, 27, 28, wann auch immer das mal der Fall sein wird, kommt raus, dann solltest du den Anwendern schon mehr als eine Woche Zeit geben, bis es wirklich verpflichtend ist, weil wenn, ist mir letztens auch passiert, ne, da warst du bist irgendwie eine Woche im Urlaub, machst dein Gerät wieder an und dann kommt so eine Meldung, du musst hier ganz dringend Software installieren, dann sagst du weiter, aber weil die Woche vergangen ist, bist du ständig mit irgendeiner Rückfrage penetriert. Von der Seite, das muss ich einspielen, aber du hast jetzt viel mehr Konfigurationsmöglichkeiten. Lass mich überlegen, was haben wir denn noch? Ach, da, vielleicht auch was Cooles für Firmen, die jetzt, du hattest vorhin das regulatorische Umfeld nochmal gebracht gehabt. Apple hat was rausgebracht, das nennt sich Managed App Framework. Ja, mit dem Managed App Framework bist du jetzt in der Lage, vereinfacht ausgedrückt, Geheimnisse und Konfigurationen, also Geheimnisse, Zertifikate, Identitäten, Passwörter, Konfigurationen, sind sowas wie Server-URLs, Konfigurationen von Timeouts für Kommunikation und keine Ahnung was, an Apps auszuliefern, so dass diese Apps in der Lage sind zu sagen, okay, ich habe hier einen gesicherten, kryptografisch gesicherten Weg, wie ich an diese Konfigurationen und Geheimnisse komme, um diese abzuarbeiten, was nochmal sehr viel abgesicherter ist als das, wie man früher Apps konfiguriert hat. Das ging früher über User Defaults. Die Entwickler werden es verstehen. Sinngemäß ist das, da hättest du es auch auf eine Postkarte schreiben können. Das ist nicht wirklich geeignet für Geheimnisse, ja, wo niemand mitlesen sollte. Und das ist auch nochmal ganz cool, dass Apple an der Stelle, ich sage jetzt mal, nachgearbeitet hat.
Spannend, ist das auch ein Thema, wir hatten es ja vor kurzem mal, wo man dann auch besondere Nutzerinformationen hinterlegen kann?
Also grundsätzlich kannst du da, also du bist nicht gebunden, was du daran hinterlegst. Apple hat nur darauf hingewiesen, dass man da jetzt nicht megabyteweise Zeug reinlegen soll, sondern dass das halt wirklich dafür gedacht ist, die Dinge, die halt die App nicht klassisch von selbst sich besorgen kann, ein PDF-Download oder sowas, ja, sondern halt wirklich, naja, ich meine, die Frage ist, auf was für Ideen kommen die Menschen, die das dann als Funktionalität sehen, ja, da könnte man ja auch der Meinung sein, keine Ahnung, ich mache mein Intro-Video und schicke das da drüber. Dafür ist es definitiv nicht gedacht, ja, es ist wirklich gedacht, dass du sagst hier, wie kommt, damit die Anwendung quasi, wenn sie ausgerollt ist, sofort weiß, wie melde ich mich an, wo bekomme ich mein Zeug, wie soll ich mich verhalten, vielleicht noch ein Farbschema, wie sehe ich aus und alles andere kümmert sie sich dann quasi zur Laufzeit, aber der Anwender muss nicht die App öffnen
und dann was eingeben und sowas.
Noch was eingeben und dann hat er sich vertippt und hast wieder einen Supportanruf. Ja, also das kannst du damit verbessern. Ja, lass mal überlegen, was haben wir denn noch? Du kannst jetzt als Administrator sagen, dass du festlegst, welche Telefonie-Messenger-Apps die Menschen nutzen sollen und dürfen. wenn du keine iMessage-Kommunikation in deiner Firma haben möchtest, darfst, erlaubst, sondern alles über Teams laufen soll oder Slack oder wie der ganze Kram heißt, dann kannst du jetzt quasi die Standard-Telefonie und Messaging selbst festlegen. Muss natürlich die an der jeweilige Anwendung auch unterstützen, dass sie als solche ausgewählt werden kann, aber das ist noch ganz nett. Und das ist, was auch noch ganz nett ist, es gibt eine Funktion, die hat Apple letztes Jahr eingeführt, die heißt Return to Service. Was ist das? Das ist, wenn du jetzt, sagen wir mal, das Gerät, die Firma verlässt und jemand anderes kriegt dein Gerät, dann konnte man das Gerät früher so zurücksetzen, also ganz früher musste man es löschen und alles komplett selbst einrichten, WLAN, MDM und den ganzen Kram. Mittlerweile war es jetzt zwischenzeitlich so, dass das Gerät zurückgesetzt wird und sowas wie Internetkommunikation trotzdem noch möglich war, weil dann ein WLAN-Profil mitgegeben werden konnte, damit das Gerät wieder ins Internet kommt und darüber wieder ins MTM und dann wieder komplett neu aufgesetzt wird. Mittlerweile mit den neuen 26er-Betriebssystemen, auch eine schöne Bezeichnung, 26er-Betriebssysteme, geht Apple noch einen Schritt weiter und sagt, nee, wir können bei Return to Service das Gerät so zurücksetzen, dass die verwalteten Anwendungen, die vorher drauf waren, binär immer noch drauf sind, nur die Nutzerdaten weg sind. Warum sollte man das tun oder warum ist das cool, besser ausgedrückt? Das ist cool, weil dadurch sparst du weiterhin Zeit. Du bist jetzt quasi viel schneller in der Lage, ein Gerät auf einer Messe zu sagen, okay, ich mache hier Return to Service, dann wird das Gerät quasi sinngemäß gelöscht. Es ist aber sofort wieder im WLAN, ist sofort wieder im MDM enrolled. Die Dateien sind noch drauf, die Apps sind noch drauf, die müssen gar nicht wieder runtergeladen werden. Und der Nächste kann direkt damit arbeiten. Und die haben das auch auf die Apple Vision Pro gebracht. Ja, das heißt, wenn du jetzt die Apple Vision Pro schneller einem anderen Mitarbeiter in die Hand drücken willst, sie ist ja von Haus aus jetzt nicht unbedingt so das Multi-User-Gerät, dann kannst du sie damit schnell zurücksetzen, schnell wieder in Betrieb nehmen und die Funktion soll dann zukünftig nicht nur über das MDM aufrufbar sein, sondern auch über den Sperrbildschirm, das Kontrollzentrum, dass du schnell in der Lage bist, die Geräte jemand anderem in die Hand zu drücken, damit die damit weiterarbeiten können.
Spannende Sachen. Du bist ja ein begeisterter Nutzer der Apple Vision Pro. Gibt es denn noch mehr Sachen, die angeboten werden? Also man merkt ja schon irgendwie so ein bisschen, dass Apple da am Ball bleiben will. Also auch wenn es der wirtschaftliche Erfolg jetzt nicht so dolle ist, aber das heißt nicht, dass das ganze Ding jetzt irgendwie nicht mehr weiterentwickelt wird oder auch die Software dazu und die Funktionen weiterentwickelt werden. Was gibt es denn da?
Also vielleicht, bevor ich noch auf zwei, drei Dinge, die in der Anwendung für Firmen ganz spannend sind, vielleicht noch zwei, drei Dinge, die in der Verwaltung ganz witzig oder gut sind. Die Apple Vision Pro zieht in ganz vielen Punkten jetzt auch weiterhin den iPhones und den Macs nach. Also beispielsweise, wenn du eine Vision Pro jetzt ganz normal aufsetzt, die ist im Apple Business Manager, die ist im MDM, dann kannst du jetzt auch bei der Vision Pro konfigurieren, dass die ganzen Screens, die beim Einrichtungsdialog kommen, dass die nicht auftauchen sollen, ja, sondern dass du viel schneller durch bist, also dass du diesen Setup-Assistenten quasi beeinflussen kannst. Und du kannst eine Vision Pro jetzt auch in den Apple Business Manager aufnehmen, wenn du sie, ich sag jetzt mal, also meine erste Apple Vision Pro ist ja ein Import aus Amerika. Die habe ich nie ins Management bekommen, weil zur Aufnahme ins Management brauchst du einen DP-Händler, der die Vision Pro dort bekannt macht. Und nachträglich ging das nicht, weil meine Brille wurde ja im Store von New York gekauft. Die habe ich nie reingekriegt. Jetzt mit Vision OS 26 kriegst du die über den Apple Configurator auf dem iPhone drauf. Das heißt, du ziehst die Brille auf, bist im Einrichtungsdialog und kannst dann mit einem iPhone in der Hand die Brille dem Apple Business Manager bekannt machen. Und hey, jetzt kann auch die Brille, die damals aus New York eingekauft wurde, ihren Weg ins MDM-System finden. Das ist ganz nett. Weil du fragtest, wegen was die Brille, ich sag jetzt mal, weil ich begeisterter Nutzer bin, würde ich ja vielleicht tatsächlich da auch nochmal so zwei, drei Punkte zum Besten geben, was Apple an der Stelle, wie soll ich mich ausdrücken, Tolles gebracht hat. Ich sag mal, abgesehen davon, dass du jetzt ein besseres Handtracking hast, also die Hände besser verstanden werden, weil sie so auf so eine 90 Hertz Abtastrate gehen, dass du mit deinen Augen durch Menüs durchscrollen kannst, indem du jetzt an das untere Ende oder an die Seiten eines Fensters guckst und dadurch das Scrollen passiert, sind auch solche Dinge, wie sie auch in der Keynote gezeigt haben, ja, Widgets, was zum Beispiel Meta ja 2023, glaube ich mal, als Augments angekündigt hat und bis heute nicht geliefert. Naja gut, anderes Thema. Die Möglichkeit, dass du diese Widgets, die ich bisher auf meinem iPhone oder Mac irgendwie nie genutzt habe, die kannst du jetzt in den Raum hängen. Ja, ich könnte mir auch eine schöne Uhr kaufen, anstatt mir ein Widget in den Raum zu hängen, das eine Uhr zeigt. Aber du kannst ja darüber auch Dashboards, du kannst ja darüber auch Planungsvorhaben, jetzt in unserem Fall von Ladeparks, als Widget dahin hängen. Und dann sieht das aus, wie als ob du durch ein Fenster schaust. Das wirkt so realistisch. Ja, also wer das nicht gesehen hat, mindestens mal die Keynote bis zu der Stelle spulen. Das wirkt so realistisch, das ist unglaublich, was sie dir da zur Verfügung stellen. Du kannst aber auch Fenster jetzt ganz feste in einen Raum positionieren. Sie werden richtig verdeckt. Das heißt, wenn jemand vor dem Fenster entlang läuft oder vor dem Fenster ein Objekt steht oder vor dem Widget, dann wird das verdeckt. Wenn du den Raum verlässt, dann bist du halt aus dem Raum raus und siehst nicht mehr dieses Widget. Das war früher auch immer, ich sag jetzt mal, sehr spooky, wenn du im dritten Stock, also mein Büro, dritter Stock, ja, da 3-4 Fenster in den Raum positioniert hast. Und wer mich kennt, weiß, ich laufe auch manchmal bei uns in der Zentrale mit der Brille auf der Nase rum. Dann warst du im Erdgeschoss, hast dir einen Kaffee geholt und wenn du schräg nach oben geguckt hast, hast du quasi Fenster noch ganz klein gesehen, weil die waren ja noch in deinem Büro. Und jetzt mit dem neuen Betriebssystem werden die dann halt auch korrekt verdeckt. Ja, das sind echt schöne Dinge, die sie da gemacht haben. Oder wenn jetzt hier Leute zuhören, die sich mit der Videoproduktion beschäftigen, du kannst jetzt 360-Grad-Videos, 180-Grad-Videos von Action-Cams direkt in der Brille anschauen. Du hast Support für solche VR-Controller, wie sie die PlayStation anbietet, oder diesen 3D-Stift, den wir von Logitech und Meta schon kennen, dass du im Raum Zeichnungen machen kannst. Der wird auch unterstützt. Aber vielleicht zum Schluss noch so 2-3 Punkte wegen Enterprise. Wir hatten es ja mal in der vergangenen Folge auch schon mal erwähnt, dass Apple bestimmte APIs auf der Brille freigibt für die Nutzung im geschäftlichen Umfeld, wenn du geschäftliche Apps baust, wenn du deine eigenen geschäftlichen Apps baust und dass du dann bei Apple beantragen kannst, dass du bestimmte Dinge nutzen darfst, wie ich darf mehr Rechenkapazität von der CPU nehmen, ich darf die Informationen von der Kamera abrufen und in eigenen Apps verwenden. Und da geht Apple jetzt einen Schritt weiter. Zum Beispiel bei diesem Abruf des Kamerabildes hast du früher nur von der linken Kamera in der Vision Pro das Signal bekommen. Jetzt bekommst du ein stereoskopisches Bild, weil links und rechts genutzt wird. Du kannst Kameras im Raum positionieren. Was heißt das? Naja, stell dir vor, du sitzt an deinem Rechner, du tippst auf der Tastatur und willst links von dir ein Fenster sehen von einem Objekt, das vorne rechts im Raum steht. Dann kannst du quasi eine virtuelle Kamera vor dem Objekt vorne rechts positionieren. Dieses Objekt wird immer quasi in dein Bild rein projiziert. Egal, wo du hinguckst, kannst du quasi dieses Bild noch zu sich mitnehmen. Muss man wahrscheinlich mal gesehen haben.
Das muss man gesehen haben.
Du kannst Fenster definieren, dass sie dir folgen. Also ich laufe und währenddessen geht ein Fenster, wo vielleicht Arbeitsanweisungen drin sind, mit mir mit. Ich kann jetzt Fenster definieren, die nicht, dass die quasi so umgeschaltet werden können, dass sie bei Streaming, Bildschirmfreigabe, Bildschirmaufnahme ihren Inhalt nicht preisgeben. Also sowas wie, keine Ahnung, der nächste Geschäftsbericht, ja, den willst du ja vielleicht nicht und den darfst du vielleicht auch nicht zu früh irgendjemand in die Hand drücken. Falls du jetzt irgendwie Videokonferenzen hast, wo der eventuell sonst in einem Fenster zu sehen wäre, siehst du als Träger der Vision Pro diesen Bericht noch, aber das Streaming wird es nicht übertragen. Und was auch geht, Apple hat angekündigt, dass du jetzt mehr geteilte Erlebnisse hast, wenn Menschen im selben Raum sind, eine Vision Pro tragen, dass du quasi gemeinsam im selben Raum, ohne dass du extra einen FaceTime-Call aufmachst, mit den virtuellen Objekten arbeiten kannst. Und Firmen erlauben dir jetzt, dass du beantragen kannst, dass das funktioniert, ohne dass du Internet brauchst. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, du bist in irgendeinem Forschungsprojekt von einem Autohersteller und du sprichst über die nächsten Prototypen, dann willst du ja unter Umständen nicht, dass die Informationen, dass du darüber sprichst, das Internet betreten. Vielleicht sind das auch Bereiche, wo gar kein Internet vorhanden ist. Und dann kannst du das über deine lokale Infrastruktur abfrühstücken. Und etwas Lustiges, ganz zum Schluss bei den Enterprise APIs, das finde ich total komisch. Und zwar, du kannst als Entwickler dir so ein Entwicklerband bestellen. Das ist etwas, das steckst du dir oben in die Vision Pro rein. Das ersetzt ein bisschen die Halterung, die du früher an der Vision Pro hast. Und du bekommst dadurch einen USB-C-Anschluss an die Vision Pro. Und Ende letzten Jahres gab es eine Erweiterung für Firmen, dass sie auf diesen USB-Port Zugriff bekommen, um da beispielsweise Endoskopie-Kameras, Wärmebildkameras, Webcams anzuschließen und diese Informationen in Apps zu verarbeiten. Und ich fand es ganz lustig, dass sie gesagt haben, also diese eine API, die nur Firmen für ihre eigenen Apps zur Verfügung gestellt kriegen, die dürfen jetzt alle App-Entwickler nutzen. Es darf also jederzeit jetzt eine App in den Store, die diesen USB-Anschluss unterstützt. Das fand ich ganz lustig, weißt du, weil sowas wie ich greife auf die Kamera zu, hätte ich jetzt auch mal als eine ganz spannende Geschichte gefunden, ja, dass man das vielleicht mal in Apps freigibt. Das fänden wir jetzt für die eine oder andere App auch ganz nett, wenn das ginge. Aber gut, immerhin, wer jetzt ein DevStrap hat, darf sich vielleicht darauf freuen, dass es Entwickler gibt, die jetzt Apps in den öffentlichen Store bringen, um den DevStrap anzubinden. Ich meine, das Lustige ist, ne, wie viele Menschen haben privat eine Vision Pro und wie viele davon haben privat auch noch einen DevStrap. Aber gut, ja. Aber das war jetzt so, ich sage jetzt mal so, der Schweinegalopp durch all das, was Apple gemacht hat. Da ist echt viel mehr drin, als ich vom reinen Gucken der konsumerorientierten Keynote gedacht hätte.
Ja, absolut. Ich habe auch noch einen Hinweis natürlich für unsere Hörer und Hörerinnen. Es gibt noch ganz viel mehr Infos natürlich unter developer.apple.com/WWDC25. Da habe ich auch schon mal geguckt bei der Vorbereitung. Da findet man eigentlich alles. Also ich glaube, die Leute, die vom Fach sind, in Anführungszeichen, wissen es eh, aber es ist vielleicht noch eine ganz interessante Info, da mal reinzugucken, weil in diesem Jahr, glaube ich, auch deutlich mehr Videos, als wir in den Vorjahren, glaube ich, auch da sind.
Ich meine, das Schöne und das Schlechte, ne? Das Schlechte ist, es ist ja viel weniger live vor Ort, ja. Hat man ja bei der Keynote ja auch gesehen. Ich finde, irgendwie, da geht ein bisschen was flöten, das, was so das Feeling, das Ambiente, das Feedback aus dem Publikum angeht. Die Videos gab es ja schon immer, sowohl von vor Ort als auch jetzt später dann seitdem Corona als Konserve. Und das Schöne an den Videos ist, die sind nicht künstlich aufgebläht. Früher waren ja die Sessions immer 45 Minuten, weil sie halt 45 Minuten live im Präsenz standen. Und dann musstest du auch den kleinsten Kram mit 1000 Wiederholungen auf 45 Minuten Länge ziehen. Das ist jetzt ganz nett. Was allerdings immer noch so ein bisschen der Fall ist, also wenn sich das jemand anschauen möchte, man muss durchaus ein bisschen gucken, nicht nur, was steht in den Titel der Videos, sondern wo könnte vielleicht noch etwas drin versteckt sein, was mich betrifft. Weil nicht alles, was Firmen betrifft, ist jetzt unbedingt in der Rubrik Enterprise zu finden. Da lohnt sich durchaus auch mal so ein bisschen bei Privacy, ein bisschen bei Security, weil da kommen dann auf einmal auch Anforderungen raus, wo man dann sagt, naja gut, das betrifft ja mein MDM-System vielleicht auch. Von der Seite, ja, aber es ist eine interessante Quelle, kann man sich anschauen, ist ganz unterhaltsam.
Definitiv. Ja, Marc, vielen Dank für die sehr vielen Informationen, die du geliefert hast. War sehr spannend mal wieder. Danke dir.
Danke.
Genau, mein Gast war Marc Zimmermann, Leiter des Center of Excellence für mobile Anwendungsentwicklung bei der EMBW. Ich bin Manfred Bremmer, Redakteur bei der Computerwoche.
Und wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast@idg.de. Ihnen hat die Episode gefallen? Dann hören Sie auch in unsere anderen Tech Talks rein. Uns gibt's überall da, wo es Podcasts gibt.